Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein mit Christine Pilger.
Woo! Und Hanna Böhme.
Hallo.
Es war auch wirklich, der Einstieg war schon so, hallo.
Es ist ein Fest, wie immer, wirklich.
Ich freue mich. Ja, stimmt. Es ist jetzt Folge 21 nach unserer Tortenfolge letzte Woche.
Ich hatte kurz überlegt, tatsächlich, ob ich dir heute ein Bier mitbringe.
Oh.
Ja. Und dann dachte ich, komm.
Ja, nee. Und dann komme ich in Zugzwang, dass ich dir hätte eigentlich eine Torte mitbringen sollen und ich kann noch nicht so gut backen.
Ja, genau, nur deswegen habe ich darauf verzichtet. Das war der Grund.
Das war super. Kurze Aufklärung. Also letzte Woche hatten wir Folge Nummer 20 unseres tollen Podcasts Heimvorteil. Jetzt wollen wir aber lieber über Folge 21 reden und einen weiteren Olympiateilnehmer.
Ja, und zwar habe ich Florian Unruh getroffen. Getroffen ist ein bisschen übertrieben. Wir haben eine Videokonferenz gemacht, weil auch er mittlerweile in Berlin lebt und wir haben uns verabredet, kurz bevor er Richtung Tokio gestartet ist. Bogenschütze tritt an als Bogenschütze, als einziger männlicher Bogenschütze für Deutschland. Und das, ja, ich sag mal so, die Geschichte da drumherum ist eigentlich, dass er gemeinsam mit seiner Frau dorthin fliegt, Lisa Unruh, die ebenfalls Bogenschützin ist.
Natürlich.
Und lustig, du lachst schon, aber er sagte, das ist in der Sportart gar nicht so selten, dass da
Bogenschützen auf Bogenschütze trifft.
Und ein Paar sind und miteinander verheiratet sind oder zusammen sind. Was ich total, also ich kenne es nur von anderen Sportarten, kennt man ja so Trainer und vielleicht mal Spielerin oder Spieler und Trainerin oder Physio oder so, aber ich sag mal, dass man.
Oder Fußballer, Sportjournalistin und sowas gab es ja auch. Ne?
Soll es geben.
Das ist schon mal die einen oder anderen. Gibt es denn eine Erklärung dafür? Also hat er eine Erklärung dafür, warum da so viele untereinander?
Hat er geliefert? Ich will aber nicht zu viel vorweggreifen.
Okay, also kommen die Bogenschützen nur untereinander gut miteinander aus?
Vielleicht sind die tatsächlich ein bisschen speziell. Also ich glaube, Bogenschützen, und das war tatsächlich auch Thema, dass es nicht so eine Sportart ist, die sehr im Außen stattfindet, sondern man ist sehr in sich eigentlich. Und man ist sehr mit sich beschäftigt, irgendwie mit seiner eigenen, mit seinem Kopf natürlich. Mhm,
klar.
Und
erinnert mich auch ein bisschen an Dominik Ressel, mit dem ich ja vorher gesprochen habe in unserer 20. Folge. Judoka, auch Olympiateilnehmer. Da haben wir auch nochmal ein bisschen über die mentale Komponente gesprochen, die beim Judo natürlich eine andere ist als beim Bogenschießen, aber trotzdem eine wichtige Komponente ist. Bei ihm ist es ja so, es ist dann halt face to face, da steht ihm der Gegner gegenüber und dann musst du den ja auch irgendwie versuchen, ein bisschen auszulesen. Und da halt auch, mental musst du ja irgendwie da auch stark sein, um das hinzukriegen. Und da fand ich Dominik Ressel zum Beispiel sehr interessant. Er sagte, ja, wir haben einen Mental Coach dann bei uns auch im Olympiateam. Mhm. Aber ich bin da auch gut. Also ich komme da klar und brauche das eigentlich auch gar nicht so unbedingt. Ja. Ist ja auch interessant zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Partnerin oder so, ob die jetzt auch Judo macht. Aber vielleicht ist es auch in dem Bereich so, dass man da so ein bisschen, ja,
ja, vielleicht zumindest irgendwie so ein Verständnis für die Sportart mitbringen muss, ne? Weil ich glaube, sonst bewegst du dich ja so in deinem, also das ist ja wie, glaube ich, wenn, stell dir vor, du bist irgendwie mit einem Diplom-Physiker oder so zusammen, der halt super total in seinem Thema drin steckt und du sitzt jedes Mal da und denkst, So, und ich könnte mir vorstellen, dass das Sportlern oft ähnlich geht und Sportlerinnen auch, dass wenn sie sich so in ihrem Feld bewegen, dass es einfach gut tut. Hier Rune Damke, auch super Beispiel.
Klar, stimmt.
Der eine Freundin hat, die Welthandballerin war und wo man sich auch einfach so über Themen unterhalten kann, wo man einfach einen Gesprächsstoff hat.
Genau, und da haben wir, weiß ich auch noch, Rune Damke Podcast-Folge haben wir auch drüber gesprochen, dass natürlich auch das Verständnis für die wenige Zeit auch da ist. Also genau. Generell bei Sportlern natürlich ein interessantes Thema. Vielleicht sollten wir da nochmal eine extra Folge.
Pärchen in der Sportwelt. Aber stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, weil Rune Damke hatten wir ja auch und der hat ja auch eine Freundin, die Handballerin ist. Aber vielleicht ist es dann doch irgendwie sportartübergreifend gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, das stimmt.
Und was mir zu Dominik Ressel noch eingefallen ist, was ich super interessant fand, ist, dass er gesagt hat, ja, es sind ja meine ersten Spiele, deswegen, ich kenne es ja gar nicht anders und deswegen ist es für mich gar nicht so schlimm, dass da jetzt, dass sie so anders sind, in Anführungszeichen. Ich weiß ja gar nicht, wie sie richtig sind. Und dass er sagte, ich finde es tatsächlich die Vorstellung, dass das für andere irgendwie blöd ist, finde ich viel, viel komischer. Und ich stelle mir vor, dass wer schon mal da war, für den ist es halt richtig blöd. Und dass alle, die wir im Podcast hatten, die schon mal da waren, haben genau das Gegenteil gesagt.
Genau.
Ja, es tut mir total leid für die Leute. Leute, die noch nie da waren, die das jetzt gar nicht miterleben können.
Absolut, das ist halt echt, ich meine gut, ich glaube für alle bleibt einfach die Hoffnung, dass sie 2024 in Paris dann vielleicht alle wieder dabei sind und dann hoffentlich ohne Corona-Pandemie, aber das fand ich auch einen interessanten Fakt. Da bin ich auch sehr gespannt, was Florian Unruh noch gesagt hat. Ich hatte dir ja noch eine Frage mitgegeben, eine kleine Essensfrage. lieber Sushi in Tokio oder Fischbrötchen bei Fockbeck, wo er herkommt. Oder jetzt, wenn wir an Berlin denken, vielleicht auch eher Buletten.
Mhm. Ich habe alles drei mit ins in seine Auswahlmöglichkeiten aufgenommen und
er nimmt alles.
Tatsächlich würde er, aber ich habe gesagt, nee, komm, entscheide dich und
die Entscheidung hören Sie in unserem Podcast.
Viel Spaß.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Willkommen ausnahmsweise in meinem Wohnzimmer. Und ausnahmsweise auch im Wohnzimmer unseres heutigen Gastgebers, beziehungsweise nicht ganz Wohnzimmer, wenn ich es richtig sehe, Florian Unruh, und zwar in Berlin. Moin.
Moin.
Moin. Berlin, gerade deine, oder die Wahlheimat quasi, seit genau. einer Weile schon, oder?
Ja, gab einen fließenden Übergang und ja, im Prinzip seit 2-3 Jahren.
Du kommst ursprünglich aus Schleswig-Holstein und zwar aus Rendsburg bzw. im Kreis Rendsburg-Eckernförde und dein Heimatverein ist der Sportschützenclub Fockbek.
Genau.
Wo würden wir da, was wäre da so der Place to be gewesen, wenn du uns dahin hättest einladen können?
Dann höchstwahrscheinlich im Verein irgendwo oder halt bei meinen Eltern zu Hause.
Schön auf der Terrasse oder im Garten oder so.
Genau, genau.
Genau, du bist nach Berlin gezogen, ich glaube, weil deine Frau aus Berlin ursprünglich kommt oder zumindest genau. aus der Ecke, die ja auch, ich sag mal, nicht ganz unbekannt ist. Im Gegenteil, auch vor allen Dingen unter den Bogenschützen sehr bekannt. Lisa Unruh ist das. Deshalb genau. lebt ihr jetzt einfach eine Weile schon gemeinsam in Berlin und startet jetzt am Wochenende Richtung Tokio gemeinsam.
Genau, diesmal hat es geklappt, dass wir zusammen hinfliegen können und ja, wir freuen uns auch schon.
Wie groß ist so das Anspannungslevel, Aufregung, Nervosität?
Ziemlich gering. Das Einzige ist halt, dass das Medieninteresse jetzt deutlich größer ist als sonst. Und dass das halt von der Seite so leichter Stress kommt, aber an sich ist nichts Wildes. Und der Wettkampf an sich ist ja auch ganz normal für uns. Es ist jetzt nichts irgendwie Besonderes, keine besonderen Modi oder so. Von daher, wir wissen ungefähr, was uns erwartet, wird drumherum halt ein bisschen größer sein, aber durch die Corona-Maßnahmen, beziehungsweise Anti-Corona-Maßnahmen, wird es ja jetzt auch nicht so groß im Prinzip.
Ja, genau, das ist ja so ein bisschen die Frage, okay, wie anders wird es werden als sonst? Also von der Atmosphäre her kennst du auch erstmal nur aus Erzählungen.
Genau, genau.
Aber worauf stellst du dich da trotzdem irgendwie ein?
Ja, also ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen Kontakt zu den anderen Sportlern, vor allem aus Deutschland, aus den anderen Sportarten, so ein bisschen, das so ein bisschen kennenlernen kann. Ist halt die Frage, wie sehr wir uns da mischen dürfen, dass werden wir wahrscheinlich erst vor Ort so richtig rausfinden. Ein paar kenne ich ja auch schon, dadurch, dass ich bei der Bundeswehr bin, hatte ich ja in der Grundausbildung mit mehreren anderen Sportarten zu tun, was auch schon super cool war.
Ja, mit wem zum Beispiel?
Im Prinzip alles, viele, viele Ruderer, ja, eigentlich wirklich alles. Also wir waren 30 Leute und es waren, glaube ich, so 20 Sportarten oder sowas, also.
Ja gut, dann ist natürlich die Hoffnung irgendwie, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen begegnen kann, weil das ja eigentlich auch so was Großes ist, so das gegenseitige Anfeuern nochmal und sich so irgendwie gegenseitig bei den Wettkämpfen supporten. Wie schade, denkst du, ist es, dass das so vielleicht in der Form nicht stattfindet, wie es die letzten Male natürlich immer war?
Ja gut, also ich denke, es verändert halt die Spiele an sich schon ganz schön stark, aber auf der anderen Seite bin ich halt froh, dass es überhaupt stattfinden kann. Vor allem für die einzelnen Sportarten ist es halt auch super wichtig. Also vor allem halt die Randsportarten, so wie Bogenschießen halt. Weil wir kriegen so halt endlich mal ein bisschen Medieninteresse. Gucken sich halt auch Leute sowas an. Mhm. Ist die Frage, ob das auch wirklich passiert, wenn die Wettkämpfe halt nachts stattfinden, deutscher Zeit. Das war in Rio, denke ich, ein bisschen geschickter. vor allem mit Lisas Goldfinale zur Primetime. Ja. Das war natürlich für uns perfekt.
Gab es ein Public Viewing? Ja.
Nee, es war sowieso recht lustig. Ich habe einen Freund nach München fahren müssen, weil er nicht fahren konnte, weil er sich am Fuß verletzt hat. Und deswegen konnte ich es leider überhaupt nicht gucken, sondern war halt auf dem Autobahn unterwegs. Er war dann auf dem Beifahrersitz im Internet und hat dann die ganze Zeit die Seite aktualisiert mit den Ergebnissen. Und ja, das war ein bisschen schade, aber haben wir direkt abends dann noch geguckt, als wir dann zu Hause angekommen sind.
Okay, wieder. Dann die Wiederholung. Ja. Und wie ist das jetzt? Wisst ihr schon, ob ihr jetzt euch zumindest gegenseitig anfeuern könnt? Ob das möglich ist?
Ich hoffe zumindest, dass die anderen Schützen, die da sind, dass die dann auch zugucken könnten vielleicht, weil im Endeffekt, man steht sowieso auf dem gleichen Feld beim Einschießen und sowas. Da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Ich hoffe, dass das so ist. Dann hat man zumindest so ein paar Leute, dann ist es nicht ganz komplett ruhig. Ja, weil wir hatten dieses Jahr auch schon Wettkämpfe, wo wirklich alles abgeschirmt wurde und da war es so, dass zum Beispiel die Grillen gezirpt haben und man hat es halt einfach gehört. Und das ist okay. Halt dann schon so, ja, das muss jetzt nicht sein auf einem Finalfeld von einem Weltcup, dass da jetzt das so ruhig ist.
Mit wie vielen Zuschauern, also einfach um mal einen Vergleich zu haben, Weltcup, über wie viele Zuschauer redet man dann? Also auch wenn es Randsportart ist, aber...
Das kommt immer sehr stark auf die Nation an. Wir hatten Weltcups, da waren dann halt wirklich nur die anderen Schützen, die da sind. Dann waren da halt irgendwie 200 Leute oder sowas, die dann halt zugeguckt haben. Wir hatten allerdings auch schon Weltcups, wo über 2000 Zuschauer waren. Also es variiert da ganz stark. Nur dieses Jahr war halt im Prinzip gar keine Zuschauer.
Und macht das für dich irgendwie einen Unterschied? Also in deiner, ich sag mal, Performance?
Nee, also in dem Moment, wo man da steht und schießt, macht es wirklich keinen Unterschied.
Ja, darf es ja auch eigentlich
nicht. Das ist halt nur von der Atmosphäre halt ein bisschen schöner. Also vom Ergebnis macht es keinen Unterschied, von der Atmosphäre, die man da erlebt, natürlich schon ein bisschen. Ist natürlich schon schöner.
Bei den letzten Olympischen Spielen hast du es am Handy verfolgt, das Finale. Jetzt seid ihr eben gemeinsam da, was ja schon auch irgendwie total besonders ist. Das hat ja auch nicht jeder Sportler oder jede Sportlerin.
Ja, absolut. Also wir freuen uns auch schon sehr drauf und es ist natürlich auch viel schöner, wenn man alles teilen kann, also alle Eindrücke, die man da hat und ja, auch die Erinnerung quasi zusammen
hat. Ja, das stimmt. Wie sehen denn so deine, ich sag mal, auf der einen Seite, oder fangen wir erstmal mit den sportlichen Erwartungen an, was du so an dich selbst auch für einen Anspruch hast, was möchtest du da erreichen?
Ja, im Prinzip möglichst gut schießen, wenn ich irgendwas in der Nähe meiner persönlichen Bestleistung schieße, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also in der Qualifikationsrunde und genauso in den Finals, da es sind halt nicht viele Pfeile, es kann alles passieren. Ja. Man kann auch mit einem super Ergebnis sehr früh rausfliegen, das hat man nicht selbst in der Hand quasi. Deswegen konzentriere ich mich halt drauf, so gut wie möglich zu schießen. Und wenn ich halt für meine Verhältnisse gut geschossen habe, dann bin ich auch auf jeden Fall zufrieden, egal was da nachher für eine Platzierung bei rauskommt.
Und wenn man das so einordnet, ich sag mal in so einem Weltranking, wo siehst du dich dann selbst so mit deinem Bestergebnis bisher?
Also in der Weltrangliste bin ich aktuell auf Platz 10. Ich denke, bei den Spielen habe ich eine gute Chance, ins Achtelfinale zu kommen. Das wären dann nur die Top 16 und dann kann sowieso alles passieren. Also ich habe auch die Chance, eine Medaille zu holen. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett außerhalb meiner Reichweite, sondern die Chance ist da. Die Chance ist nicht super hoch, weil es sind halt auch viele andere sehr, sehr gute Schützen da. Ich denke, wenn ich jetzt wetten müsste, wer eine Medaille holt, dann würde ich halt sagen, 40 Leute von den 64, die jetzt da sind, haben die Chance, eine Medaille zu holen. Und also es ist halt wirklich, wirklich eng bei uns und man kann es nicht vorhersehen.
Was es natürlich auch irgendwie super spannend macht, ne?
Genau, also genau.
Was erwartet deine Frau, die ja jetzt beim letzten Mal eben dann im Finale stand und entsprechend Silber geholt hat? Geht da noch mehr?
Also im Prinzip erwartet sie das Gleiche wie ich, weil wir sind ähnlich drauf. Ich glaube, sie ist aktuell auch irgendwie 10. oder 9. oder sowas der Weltrangliste. Auch da sind halt die Chancen auf jeden Fall da und
Wie entscheidend ist dann vielleicht auch an so Momenten, also wenn es sich dann in Nuancen unterscheidet, klingt es für mich zunächst mal so, als ob es auch super tagesformabhängig wäre? Oder liege ich falsch?
Ja, also die Tagesform ist bei uns nicht so unterschiedlich. Natürlich hat man gute und schlechte Tage, aber der Unterschied ist nicht so groß. Viel wichtiger ist, wie man auch zum Beispiel in diesem einen Moment, wenn man jetzt bei einem Pfeil den Wind falsch einschätzt und der geht in die 8 anstatt in die 10, dann kann das halt schon den Unterschied machen für das ganze Match. Ja. Also solche Kleinigkeiten sind dann schon sehr entscheidend. Ja.
23.07. Glaube ich, startet dann für dich, ne? Okay, und wie genau sieht dann dieser Wettkampftag für dich aus?
Genau, also der erste Wettkampftag ist eine Qualifikationsrunde, da schießt jeder 72 Pfeile, es wird einfach zusammengezählt und dann hat man ein Ranking, was dann benutzt wird für Mixteam, Team und die Einzelwettkämpfe, die dann alle im K.O.-System 1-gegen-1 Finale geschossen werden.
Genau, da immer der Erste gegen den...
Genau, Erster gegen den Letzten und so weiter. Und am zweiten Wettkampftag, also am 24., dem Tag nach der Eröffnungsfeier auch, da ist dann direkt das Mixteam. Da wird noch entschieden, mit welcher Frau ich zusammenschieße, weil unsere Regelung intern ist, die beste Frau nach der Qualifikationsrunde, die schießt mit mir zusammen. Weil die haben es leider nicht im Team geschafft dahin, sonst wären wir zu dritt da. Genau. Das wäre natürlich viel schöner gewesen. Aber so bin ich jetzt quasi schon sicher im Mixteam und die Frau, mit der ich zusammenschieße, kommt, wird dann noch entschieden.
Toll wäre ja auch, wenn ihr irgendwie gemeinsam dann im Mixed-Team antreten würdet.
Ja, auf jeden Fall.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Presseanfragen auf jeden Fall noch mal mehr werden. Ich sag mal, bei Fußballern oder bei Fußballerinnen es ist sehr handfest. Man sieht eine Bewegung und man kann sich ungefähr vorstellen, was das für ein Leistungspensum eigentlich ist und sieht die Leute vielleicht, keine Ahnung, schwitzen oder sonst irgendwas, atmen und so weiter und so fort. Mhm. Und dadurch, dass euer Sport ja, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen statischer ist einfach, ist das, glaube ich, für den Laien vor allen Dingen schwer zu analysieren, okay, wie körperlich anstrengend ist das jetzt? Aber vor allen Dingen, weil es ja nicht nur körperlich anstrengend ist, sondern wahrscheinlich, weil mental auch einfach noch viel passiert. Wie intensiv ist tatsächlich dann so ein Wettkampftag? Also ist das so, dass du dann abends wirklich auch ins Bett gehst und denkst so, pff,
ja, fertig? Auf jeden Fall. Ja, okay. Also vor allem die mentale Belastung ist halt so hoch, dass man einfach nachher im Kopf Matsch ist und dann wirklich ins Bett fällt. Hängt natürlich davon ab, wenn ich jetzt nur ein Match am Tag, also an dem Tag schießen muss, dann werde ich nicht irgendwie abends ins Bett fallen, weil die Belastung ist nicht so groß. Aber wenn ich jetzt die komplette Quali-Runde habe oder mehrere Matches nacheinander, dann ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Die körperliche Belastung ist nicht so groß, wenn man es gewohnt ist. Das Zugewicht von meinem Bogen sind 23 Kilo, die ich ziehen muss und halten muss. Und das Eigengewicht sind 4 Kilo, die ich am ausgestreckten Arm halte. Okay. Also es ist nicht wenig, aber es ist halt auch in einem Bereich gewählt quasi, dass ich das den ganzen Tag machen kann.
Also 23 Kilo?
Gut. Ja.
Für Rio hat es vor 5 Jahren jetzt ja nicht ganz gereicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Enttäuschung darüber damals schon relativ groß war bei dir.
Schon.
Du nickst schon, ja. Wie hast du in der Form irgendwie daran gearbeitet? Was waren so Dinge, die du konkret verbessert hast seitdem, wo du sagst...
Also im Prinzip kann man bei uns nur an der Schießtechnik und an dem Mentalen arbeiten. Mhm. Und natürlich ein bisschen an der körperlichen Leistungsfähigkeit jetzt in Sachen Krafttraining und Ausdauertraining oder sowas. Da habe ich ein paar Sachen in der Schießtechnik geändert, aber das war jetzt nicht konkret irgendwie, hatte nichts mit den verpassten Spielen zu tun, sondern einfach nur, um selbst weiterzukommen. Ein bisschen das Ganze stabilisieren, noch mehr, noch rausfinden, okay, was kann ich machen, dass ich auch wenn ich es falsch mache, immer noch besser treffe. Also, dass das ganze System fehlertoleranter wird, das ist auch so eine große Sache bei uns, weil unter Anspannung schießt man nicht perfekt. Mhm. Aber wenn ich mein Material und mein eigenes Schießen so einstellen kann oder so zusammenpassend machen kann, dass wenn ich einen schlechten Schuss mache, der immer noch in die Zehen geht, dann ist natürlich perfekt. Ja. Das Gegenteil wäre halt eine Schießtechnik, wenn alles perfekt läuft, schieße ich in die Zehen, wenn scheiße läuft, treffe ich die Scheibe nicht. Das wäre halt so das Schlechteste. Im Prinzip arbeitet man daran ständig und das ändert sich auch immer ein bisschen.
Dann stelle ich die Frage aber trotzdem nochmal andersrum. Was kannst du heute besser als vor 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann, meine Ringzahlen sind ein bisschen stabiler, sind auch leicht höher, aber es hat sich nicht so viel verändert im Prinzip.
Okay, warum bist du dann jetzt dabei und vor 5 Jahren warst du es nicht?
Dazu muss ich sagen, es war auch ziemlich viel Pech dabei 2016, dass ich es nicht geschafft habe. Wir hatten da eine ähnliche Situation wie dieses Mal. Dieses Mal hatten wir leider bei der WM keinen Quotenplatz, auch keinen Einzelquotenplatz geholt. 2015 habe ich da einen Einzelquotenplatz schon geholt. Das heißt, der war im Jahr vorher schon für Deutschland fix. Ja. Dann ging es noch darum, dass wir den Mannschaftsquotenplatz noch holen. Da sind wir beim Mannschaftsquotenplatz-Turnier Vierter geworden. Die ersten 3 haben einen Platz bekommen. Mhm. War natürlich super ärgerlich.
Bitter.
Und da der Bundestrainer nicht wollte, dass vorher schon feststeht, wer diesen Einzelquotenplatz bekommt, haben wir dann eine sehr, sehr komprimierte Quali direkt danach gemacht. Das heißt, die Enttäuschung von dem verpassten Mannschaftsquotenplatz war noch hoch. Und diese Quali war halt wirklich sehr, sehr kurz. Und wie ich schon gesagt habe, es ist alles sehr eng beieinander. Und da hab ich halt an diesem einen Tag im Prinzip ein Match so verkackt, dass ich halt nicht gefahren bin. Also es hing halt wirklich, im Prinzip war es das eine Match, was ich schlecht geschossen habe. Und dieses Mal war es so eine ähnliche Situation, aber ich habe den Einzelquotenplatz halt erst dieses Jahr geholt. Und dieses Mal haben wir Schützen uns dafür eingesetzt, dass es nicht eine komprimierte kleine Quali gibt, die halt sehr kurz ist und dadurch sehr unaussagekräftig, sondern dass es einen Trainerentscheid gibt, wo dann halt auch die ganze Leistung der Saison betrachtet wird und auch, wie man bei dem Quotenplatzturnier geschossen hat und so weiter. Und da ging jetzt die Entscheidung halt an mich, weil ich den Quotenplatz geholt habe.
Hing dir das irgendwie lange nach, so 2016, weil das einfach auch so eine Momentaufnahme eigentlich nur war und eben nicht irgendwie ein Leistungsbild über einen bestimmten Zeitraum?
Ja, also es war auf jeden Fall ziemlich schwierig, damit umzugehen, weil ich war in dem Moment der Beste.
Okay, ja.
Ich bin sehr froh, dass der gefahren ist, der Florian Floto, dass der wirklich gut geschossen hat bei den Spielen. Also
ja.
Das hat mich sehr gefreut, weil so nach dem Motto, er hat das genutzt, was er da an Chance bekommen hat sozusagen. Aber ich wäre definitiv nicht schlechter gewesen. Das war so mein Gedanke. Das war das, was so am meisten Unmut erzeugt hat. Aber im Endeffekt im Jahr drauf war schon wieder alles soweit in Ordnung. Da habe ich auch wieder gut geschossen. Und
aber muss man auch irgendwie dran arbeiten, ne? Also so auch so an sich da arbeiten.
Da bin ich auch sehr froh, dass wir da gut mit Sportpsychologen zusammenarbeiten und hilft auf jeden Fall.
Das stelle ich immer wieder fest. Ich habe vor ein paar Wochen für diesen Podcast habe ich mit einem Sportpsychologen gesprochen und ich glaube, ich erwähne ihn mittlerweile zum dritten oder vierten Mal danach, weil es einfach voll so der erleuchtende Moment war, dass ich dachte, so, also man weiß, dass sie wichtig sind, aber ich dachte nochmal, ja krass, ist es wirklich so. Er sagte auch nochmal, dass so der Sportpsychologe eigentlich so das Quäntchen sein kann, was am Ende den Unterschied macht. So,
ja, auf jeden Fall.
Jemand es schafft oder eben nicht.
Ja.
Wann hast du angefangen mit dem Bogenschießen? Also ich glaube, seit 2018, meine ich, habe ich gelesen, bist du im National... Nee, seit du 18 bist, andersrum, bist du im Nationalteam.
Das passt besser. Ja, irgend sowas. Also ich bin, habe 2002 angefangen, dann ging es langsam immer weiter. Dann hatte ich 2009 meine erste deutsche Meisterschaft.
Ja.
Und war dann 2011 gut genug, um für 2012 dann in den Juniorenkader zu kommen und bin dann 2014 in den Erwachsenenkader gekommen.
Ja, und wie waren so die Anfänge? Ich erinnere mich nämlich daran, ich war tatsächlich mit meinem Bruder und meiner Mama, als ich klein war, also vielleicht war ich so 8 oder 9, ich weiß es nicht mehr, gab es bei uns in der Heimat, damals mussten wir immer auf so einen Berg fahren und dann oben waren so mehrere Scheiben aufgestellt und dann hat sich so einmal die Woche da der Sportverein getroffen zum Bogenschießen.
Okay, cool.
Halt so mitten im Wald auf irgendwie einer Wiese, oder so eine kleine Lichtung war es dann einfach. Und dann wurde da auf, ich weiß nicht, also 70 Meter waren es auf gar keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen, aber also vielleicht so 25 für uns Kinder oder so. Und dann haben wir da auf die Scheiben geschossen. Bei dir wahrscheinlich deutlich professioneller direkt von Beginn an?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also ja, ein bisschen mehr vielleicht schon, weil es halt wirklich eine reine Bogensparte ist, die halt das dann so macht. Aber es war einmal die Woche hauptsächlich in der Halle auf 18 Meter, beziehungsweise am Anfang auf 10 Meter, weil ich noch zu klein war. Und er hat auch alles sehr langsam angefangen. Also wirklich einmal die Woche trainieren, nur 2 Stunden. Also ist nichts Großes, aber hat halt sehr viel Spaß gemacht. Und dann wurde es halt langsam immer mehr.
Und wann hast du gemerkt, so, irgendwie bin ich ganz schön gut und irgendwie macht das so viel Spaß, dass ich mir vorstellen könnte, das eben auch auf so einem professionellen oder auf so einer professionellen Ebene zu machen.
Dadurch, dass es so langsam ging, hat es erstaunlich lange gedauert. Also es war wirklich so, am Anfang halt erstmal irgendwie eine Vereinsmeisterschaft, eine Kreismeisterschaft geschossen, so, oh ja, hier gibt es im Kreis halt irgendwie 1, 2 andere, die noch ein bisschen besser sind, denn irgendwann war es so, ja, okay, ich bin jetzt der Beste im Kreis. Da habe ich mich dann auch schon zu der ersten Landesmeisterschaft qualifiziert. Da war ich dann irgendwie unter den ersten 3, so unter den ersten 5. Ja, okay, viele sind hier nicht mehr besser. Dann war es so, ja, okay, ich will jetzt meine Landesmeisterschaft gewinnen. Dann Landesmeisterschaft gewonnen. Ja, jetzt fehlen aber noch so ein paar Ringe zur Qualifikationsringzahl zur deutschen Meisterschaft. Das ist ja drauf wieder probiert, wieder nicht geschafft. Dann, okay, 2009 das erste Mal zu einer deutschen Meisterschaft qualifiziert. Und dann 2010 hatte ich dann mein erstes Podium auch. Und dann war es so, ja, ich will meine Deutschland-Rangliste mitschießen, sodass ich in Richtung Nationalmannschaft, also Junioren-Nationalmannschaft, so, ja, man kann es ja mal versuchen. Dann gab es ein bisschen Probleme im Verband aus Schleswig-Holstein. Die haben nämlich vergessen, mich zu melden für 2010. Und dann 2011 haben sie mir vergessen zu sagen, dass sie mich jetzt doch gemeldet haben. Das heißt, ich habe das erste Ranglistenturnier nicht mitgeschossen. Hab das zweite dann mitgeschossen, war da der Beste von denen, die nicht in die nächste Altersklasse gekommen sind. Und dann zählte noch die deutsche Meisterschaft das Jahr dazu, wo ich in der Qualifikationsrunde Erster geworden bin. Finale dann relativ früh raus, weil ich noch nicht so die Erfahrung mit Nerven und so weiter. Das war dann insgesamt gut genug, damit ich dann 2012 in den Kader gekommen bin. Und dann so, ja, okay, jetzt bin ich hier in der Juniorennationalmannschaft, jetzt kann ich mal so internationale Wettkämpfe mitmachen.
Kann ich mir das auch mal angucken.
Genau, genau. Und 2013 habe ich dann angefangen, diese internationalen Wettkämpfe halt zu gewinnen. Es gibt halt in Europa so einen Junioren-Cups. Ja, und die habe ich beide gewonnen. Und dann war so, okay, ich kann international also auch Wettkämpfe gewinnen. ja, die Weltmeisterschaft das Jahr lief nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte, aber da habe ich halt schon gemerkt, okay, ich kann jetzt auch wirklich bei den Erwachsenen, könnte ich jetzt auch schon mitschießen. Habe dann 2013 auch schon die ersten Weltcups bei den Erwachsenen mitgeschossen. Und dann, als ich 2014 dann in die Erwachsenen-Nationalmannschaft gekommen bin, da war ich auf jeden Fall der Beste. Und dann kam ja auch schon der erste Weltcupsieg, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte.
Ja.
Ja, und dann interessanterweise war ich danach nicht mehr ganz so gut für ein paar Wochen, und dann kam die Europameisterschaft und ich bin hingefahren und dachte mir schon so, oh Scheiße, was wird das jetzt hier? Und hab's dann dabei doch hinbekommen, vernünftig zu schießen, und die dann auch noch gewonnen. Und dann war so, okay, gut, jetzt zu dem Zeitpunkt war ich dann, glaube ich, schon Fünfter Weltrangliste oder sowas, und bin dann noch durch das Weltcupfinale und sowas bin ich dann noch auf den dritten Platz vorgekommen, und dann war so, okay, ich bin jetzt gerade Dritter in der Weltrangliste, das ist schon ziemlich krass.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon ziemlich krass, vor allen Dingen, wenn wir immer noch darüber sprechen, okay, wann war so der Moment, aber okay,
Ja,
dann wirklich ein schleichender Prozess.
also wirklich, das war
Also
wirklich
irgendwann auf so
krass.
eine Liste zu gucken und zu sehen, oh Moment, ein Dritter, so schlecht kann es ja wirklich eigentlich nicht sein.
So eine Art, ja. Und da war dann halt auch spätestens da war klar, okay, ich will das so lange machen, wie ich irgendwie gut da drin bin.
Was würdest du sagen, ist so das, was für dich Bogenschießen eigentlich dann ausmacht?
Der Reiz für mich ist hauptsächlich, dass ein Schuss, den ich so mache, wie ich ihn will, also ein guter Schuss. Das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen guten Schuss, er geht gut aus der Spannung raus, ich habe keine falschen Spannungen reingebracht oder sowas. Und der Pfeil fliegt und trifft dann auch noch. Das ist einfach ein super Gefühl, und das ist das, was, glaube ich, die meisten von uns so dabei hält, dieser Spaß daran.
Klingt nach einer Genugtuung. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob, wie gesagt, das ist mein laienhaftes Denken in dem Moment, was den Bogensport angeht, ob eigentlich so das Bogenschießen eine gute Kombination ist aus Fußball und Yoga. Jetzt nicht erschrecken. Ich meine das, weil man auf der einen Seite körperlich fit sein muss. Und zum Beispiel beim Fußball mit der Sportart sehr im Außen ist. Also man muss irgendwie beobachten, so, okay, was passiert, und muss irgendwie antizipieren vielleicht, und was macht der Gegner, was macht die Gegnerin, wo könnte der Ball als nächstes hingehen und so weiter und so fort. Also man ist sehr irgendwie auf das, was außenrum passiert, fokussiert, während man beim Yoga eigentlich so sehr bei sich selbst ist und irgendwie so guckt, okay, wie geht's mir eigentlich gerade, und jede Bewegung in seinem eigenen Körper irgendwie so ein bisschen fühlt. Und ich habe mich gefragt, ob der Bogensport nicht eigentlich so eine ganz gute Kombination aus diesen Komponenten ist. Also Fußball und Yoga sei jetzt mal als Sportart nur als Beispiel da genannt.
Ich würde fast sagen, es ist noch mehr bei einem selber, weil ich kann halt auch wirklich nur das kontrollieren, was ich selber mache. Also natürlich, ich beobachte ein bisschen, was macht der Wind, sowas. Den Gegner beobachte ich einfach nur, weil es ein bisschen Spaß bringt zwischendurch. Es ist jetzt nicht, ich müsste meinen Gegner nicht mehr beobachten. Es ist total egal, was der Gegner macht. Wenn er auf der Ampel steht, ich muss jetzt schießen, dann schieße ich halt. Also es ist wirklich so, wir haben keinen Kontakt mit dem Gegner. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu solchen Sportarten wie Fußball oder sowas. Oder auch eine, in Anführungszeichen, ähnliche Sportart von dem Präzisionslevel her, Snooker oder sowas in der Art. Da spielt man halt auch direkt gegen den Gegner, und das, was ich mache, hat Auswirkungen auf den Gegner. Beim Bogenschießen ist es so, jeder schießt seine Pfeile nach vorne und dann wird zusammengezählt. Was ich auf der anderen Seite auch ganz, ganz cool finde, weil es gibt keinen subjektiven Anteil daran, auch jetzt nicht, es wird nichts von Kampfrichtern gewertet, sondern das Einzige, wann ein Kampfrichter wichtig ist, hat der jetzt noch die Linie angekratzt oder nicht der Fall. Aber diese Entscheidung ist so klein, wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel mit Turnen oder sowas, oder noch schlimmer, irgendwie Eistanz oder sowas, wo für einige schon vorher
Irgendwie
klar
stimmt,
ist, wer hat jetzt gewonnen, weil ja, die haben ja die letzten Wettkämpfe auch schon gewonnen. Und denke ich mir immer so, ja, nee, das kann es doch nicht sein. Bei uns hier ist alles
falsches
messbar
Argument.
und alles ganz, ganz klar. Das finde ich auf jeden Fall ein gutes Element beim Bogenschießen noch. Es ist alles messbar, es ist alles bei mir. Das, was ich mache, hat den größten Einfluss. Plus noch ein bisschen Wetter, was man nicht beeinflussen kann. Aber das meiste kann man gut beeinflussen. Und ich bin für alles verantwortlich, was da passiert.
Und gibt es so Rituale, die du verfolgst, bevor du dann loslegst? Also ist es nochmal so einatmen, ausatmen oder von drei runterzählen, oder gibt es irgendwas Bestimmtes, was du dann an so einem vor einem Schuss?
Im Prinzip nicht. Im Prinzip kann man aber auch den ganzen Schuss als Ritual betrachten, weil es ist halt, was wir versuchen, ist immer das Gleiche zu machen, weil wenn ich immer das Gleiche mache, dann treffe ich auch immer an dieselbe Stelle. Wenn ich an dieselbe Stelle treffe, dann muss ich nur noch woanders hinhalten im Prinzip oder halt mein Visier entsprechend verstellen. Und dann treffe ich auch immer in die 10.
Ja, okay.
Deswegen sieht es halt auch, von außen sieht man wenig Unterschiede. Natürlich, wie mit einem geschulten Auge sehen, kleine Unterschiede. Man kann da auch noch ein bisschen was machen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, oh, ich komme jetzt bin jetzt ein bisschen zu weit rechts mit meinem Visier. Oder ich merke, der Schuss wird ein bisschen schwach, dann reiße ich noch den linken Arm, mit dem ich den Bogen halte, halt noch nach links. Das sieht dann von außen so sehr spektakulär aus und hat hoffentlich noch den Effekt, dass der Pfeil auch weiter nach links geht und dann noch in die Mitte geht. Aber im Prinzip versuchen wir wirklich immer das Gleiche machen. Und dann ist das im Prinzip auch ein Ritual.
Ja. Wie sehr gehst du das mit deiner Frau vielleicht auch durch, du und Lisa, wie sehr, also ich kann mir vorstellen, dass der Sport natürlich sehr präsent ist.
Ja.
Aber wie sehr reflektiert man dann vielleicht auch gemeinsam so das, was man im Wettkampf geleistet hat, guckt man sich das nochmal an zusammen und gibt sich gegenseitig nochmal Ratschläge oder...
Ja, also auf jeden Fall. Also wir wissen halt auch, wie wir entsprechend schießen und es lassen sich auch immer Sachen übertragen, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt den und den Fehler gemacht, was machst du in der gleichen Situation? Weil normalerweise macht man ähnliche Fehler. Also im Prinzip die meisten von uns, zumindest auf Nationalmannschaftsniveau, wir haben schon die meisten Fehler schon mal gemacht und wissen ungefähr, okay, wie können wir damit umgehen? Und da kann man sich natürlich gegenseitig auch immer wieder helfen.
Praktisch auch so, ne? Wir bringen unseren Gastgebern immer einen kleinen Fragebogen mit, den ich super gerne auch einmal mit dir quasi durchspielen würde. Und ich würde sagen, auf los geht los. Nach Bogenschießen, ist das die beste Sportart?
Puh.
Oder ich kann anders fragen, jetzt bei den Olympischen Spielen, welche Sportart hättest du dir am liebsten oder würdest du dir am liebsten angucken, wenn es funktionieren würde? Jetzt ohne, dass man vielleicht sagen muss, Corona-mäßig geht es jetzt nicht, aber welche Sportart würdest du sagen, da musst du auf jeden Fall hin?
Das ist wirklich schwierig, weil es sind ein paar Sportarten,
die ganz interessant sind.
Also wahrscheinlich würde ich mir mannschaftssportartsmäßig sowas wie Handball angucken, weil ich kenne es halt von zu Hause im Prinzip. Ja. Aus Schleswig-Holstein ist klar, Handball ist fast cooler als Fußball. Für mich ist es auf jeden Fall cooler als Fußball. Ansonsten, ich weiß noch, dass ich in Baku bei den Europaspielen 2015, da habe ich mir Turnen angeguckt. Das würde ich mir wahrscheinlich nochmal angucken, weil es ist wirklich spektakulär und krass, das live mal zu sehen, weil man kommt ja relativ selten dazu, Turnen live zu gucken. Oder so BMX fahren. Wäre nichts, was ich jemals machen würde. Ich hätte viel zu viel Angst, mich zu verletzen, aber es ist auf jeden Fall spektakulär und cool zuzugucken.
Kurze Zwischenfrage zu vorher. Flensburg-Handewitt oder THW Kiel?
Damals auf jeden Fall THW Kiel, inzwischen geht es mir eigentlich hauptsächlich nur noch darum, wenn ich mir das angucke, denn überhaupt den Sport. Ich komme nicht so oft dazu, von daher.
Ich wollte gerade sagen, oder Füchse Berlin, ne? Also.
Nee, ich würde in Schleswig-Holstein bleiben, auf jeden Fall.
Okay, sehr gut. Wir sind immer noch beim Fragebogen. Nächste Frage. Fischbrötchen in Fockbek oder Bulette in Berlin?
Oh, schwierig. Buletten sind sehr, sehr lecker, aber wahrscheinlich eher das Fischbrötchen.
Fischbrötchen in Fockbek oder Sushi in Tokio?
Sushi in Tokio, weil ich hatte das Glück, dass ich auch zum Test-Event 2019 schon nach Tokio konnte. Und dadurch habe ich Gott sei Dank schon die Stadt gesehen, ohne Corona, ohne irgendwelche Beschränkungen. Und ich muss sagen, Sushi in Tokio ist wirklich, wirklich lecker.
Okay, das schlägt sogar das Fischbrötchen. Na gut.
Ja.
Das letzte Trainingsduell mit Lisa endete so?
Habe ich gewonnen. Wir haben heute ein bisschen Mixteam-Training gemacht und da habe ich gegen Lisa war in einer anderen Mannschaft geschossen und da habe ich gewonnen.
Letzte Frage im Fragebogen. Das Lieblingsthema im Hause Unruh nach dem Bogensport?
Nach dem Bogensport? Gute Frage. Vermutlich Urlaub, weil das kann natürlich lange geplant werden, weil wir haben nicht so viel Zeit, in Urlaub zu fahren. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder gar nichts, aber es wird recht viel drüber gesprochen.
Wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Gibt es so im Garten eine 70 Meter Trainingsbahn oder im Keller 18 Meter?
Der Traum wäre natürlich, im Garten 70 Meter zu haben, aber leider ist das Grundstück nicht groß genug. also wir haben im Wohnzimmer einen Schießwürfel, also irgendwie 40 Zentimeter mal 40 mal 40 Zentimeter. Eine kleine Scheibe, wo wir drauf schießen können, auf kurze Distanz, um den Bewegungsablauf zu üben, wenn wir nicht Lust haben, zum Training zu fahren oder wenn wir nicht die Chance haben. Die steht schön auf dem Schrank drauf, ist ganz lustig, kann man beim Fernsehen gucken, so ein bisschen noch rumschießen.
Ein Schießwürfel, also...
Also ein Würfel aus Material, wo man drauf schießen kann. Dass okay, der Pfeil ja, halt auch stoppt, ohne dass die Wand dahinter kommt.
Ohne dass die Wand...
genau.
Euer Haus oder mietet ihr oder müsst ihr da später irgendwas erklären bei
irgendwem? Nee. Wir haben jetzt gerade ein Mehrgenerationenhaus, wie es so schön heißt. Lisas Eltern wohnen im Dachgeschoss und wir sind unten eingezogen. Also Lisas Eltern wollten nicht mehr das Haus so groß haben und dann haben wir gesagt, ja okay, machen wir es so.
Und ja.
Wir haben eine schön große Wohnung hier im Erdgeschoss.
Wie genau habt ihr euch kennengelernt? Also ich meine, es ist ja irgendwie naheliegend, dass es vermutlich irgendwie eine Begegnung beim Sport gab, aber wie genau?
Es ist das erste Mal, wo wir wirklich, ich wusste von Lisa halt schon vorher, weil sie war halt schon Star, als ich erst in die Junioren-Nationalmannschaft gekommen bin. Aber beim ersten internationalen Wettkampf habe ich das erste Mal mit ihr überhaupt Kontakt gehabt, weil sie hat gewonnen, das Hallenturnier in Nîmes in Frankreich, wo ich halt mit der Junioren-Nationalmannschaft das erste Mal international unterwegs war. Das war Anfang 2012.
Ja.
Und ja gut, dann irgendwann waren wir halt zusammen in der Mannschaft und dann hat man sich halt näher kennengelernt, dann wurde eine Freundschaft raus und dann irgendwann mehr.
Ich habe heute noch irgendwas gelesen, dass die meisten Paare eigentlich vorher befreundet sind, bevor sie eine Beziehung eingehen. Aber das vielleicht nur am Rande.
Ja, passt auf jeden Fall, weil bei uns in der Nationalmannschaft sind noch zwei weitere Paare.
Wirklich?
Mhm.
Was ist los mit diesem Bogensport? Ich weiß nicht, ob es, also gut, man lernt sich ja auch, keine Ahnung, auch am Arbeitsplatz oder so, das kommt ja schon irgendwie häufig vor, aber also mir fällt zumindest jetzt nicht ad hoc eine Sportart ein. Na gut, manchmal gibt es so Trainer, die dann irgendwie ihre Freundin häufig, oder genau. Aber dass innerhalb einer Mannschaft dann auch, ich sag mal, die Quote so hoch ist.
Ja, es ist aktuell aber auch höher als normal. Aber das Interessante ist, auch international ist das relativ häufig. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt auch zum einen, man ist schon mal ähnlich, man hat eine gleiche Leidenschaft mit dem Bogensport und wir sind halt so viel unterwegs, dass wir halt auch nicht groß eine andere Chance haben. Also es gibt ein paar, die haben dann halt einen Partner zu Hause, aber es ist halt immer schwierig. Also die haben halt oft wirklich Probleme damit, dass halt der Partner zu Hause halt meint so, ja, warum bist du denn immer hier weg und das will ich jetzt nicht und was halt auch nicht so cool ist.
Ja, also zumindest nicht für eine Beziehung, ne? Ja, stimmt.
Genau.
Ja. Jetzt hast du eben gesagt, Urlaub gibt's für euch beide erstmal nicht. Aber trotzdem, wenn ihr wieder da seid, vielleicht doch mal irgendwie so ein bisschen verschnaufen oder was steht dann als nächstes an?
Ja, also wir werden auf jeden Fall mal meine
Vielleicht Eltern, die Goldmedaille genießen, das wäre natürlich erstmal.
Das wäre natürlich das Beste. Wir werden auf jeden Fall meine Eltern besuchen in Vogtberg, weil da war ich dieses Jahr bisher zweimal, das ist mir eigentlich ein bisschen wenig. Ja, dann geht für mich schon direkt die Vorbereitung für den nächsten Wettkampf weiter, weil ich will dieses Jahr noch zur Feldbogen-Europameisterschaft. Das ist eine andere Disziplin. Da schießt man, also läuft man durch den Wald. Da stehen Scheiben auf unterschiedlichen Distanzen.
Okay.
Und man muss auch bergauf, bergab und so schießen. Und da hoffe ich, dass ich einen Quotenplatz holen kann für nächstes Jahr für die World Games. Von daher muss ich mich da darauf vorbereiten, weil es schon ein bisschen was anderes ist. Da muss ich noch mal ein bisschen in Deutschland rumfahren. Da gibt es noch ein paar coole Plätze, wo man das Hoch- und Runterschießen gut üben kann.
Und wie oft bist du normalerweise, also wenn du sagst, zweimal ist dir zu wenig, wie oft bist du dann normalerweise in Schleswig-Holstein?
Vor Corona war es im Prinzip so, dass ich versucht habe, alle zwei Monate auf jeden Fall einmal ein paar Tage mehr da zu sein. Zum einen halt, um meine Eltern und meine Freunde da nochmal zu sehen und zum anderen ist es auch immer mal gut, in Ruhe alleine da zu Hause nochmal trainieren zu können sozusagen. Auf einem anderen Platz ist auch immer ganz, ganz interessant und ganz gut.
Ja, nochmal kurz ein anderer Input.
Genau.
Ja. Florian Unruh, dann würde ich sagen, schließen wir quasi mit Schleswig-Holstein, mit deinem hoffentlich nächsten baldigen Schleswig-Holstein-Besuch, diesen Podcast für heute ab. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit heute. Und ja, mir bleibt vor allen Dingen zu sagen, wirklich viel Erfolg.
Dankeschön.
Euch beiden natürlich.
Danke.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.